gab es, also gab es zumindest viele, viele Jahre noch, immer die Kleinmesse. Sagt das jemand was? Die Kleinmesse, ja, wir haben ja immer in Leipzig die große Messe gehabt, ja, und da gibt es immer Kleinmesse. War immer ein bestimmter Ort, Rummel, zweimal im Jahr. Ich glaube, 14 Tage so, ne? Als unsere Kinder noch klein waren, da sind wir immer gern hingegangen. Also die Kinder, ich bin da nicht der Typ, aber die Kinder wollten immer gern hin. Und da musst du ja fast einen Kredit aufnehmen heute, wenn du da über den Platz gehst. Und was die Kinder immer fasziniert haben, das waren die Losbuden. Ja, Losbuden. Da klingelt's und scheppert's, da glitzert's. Ja, und da liegen die, also solche Teddybären oder irgendwas, ne? Und das war immer was für die Kinder. Und dann mussten wir loskaufen. Damals ging es nur 50 Pfennig noch zu Marktzeiten. Dann kamen so 50 Cent oder was für heute kostet, weiß ich nicht. Ja, und das war was. Also gleich 2, 3 oder so. Und was ist das Wichtigste bei der Losbude? Das Gewinn, ne? Und dann macht man seine Lose auf und alles nieten. Da fehlt irgendwas, ne? Das ist nicht so, was man sich wünscht, alles nieten. Ja, das Wichtigste, die Mitte fehlt dann eigentlich, wenn man so nichts dann in der Hand hat. Etwas Vergleichbares habe ich mal vor einigen Jahren im Urlaub erlebt. Wir waren im bayerischen Schwaben, bei Rothenburg ob der Tauber. Wahrscheinlich, wer das kennt, da ist ja dieser Weihnachtsladen auch, ne? Von da ist es ein bisschen bekannt. Rothenburg ob der Tauber, also in Krecklingen waren wir da und sind da gewandert und sind da durch einen kleinen Ort gekommen. Es war ein heißer Tag, so wie heute, 38 Grad sollen es ja werden heute. Also ein heißer Tag, so, was macht man da? In katholischen Gegenden hat es immer den Vorteil, die Kirchen sind immer offen. Ich habe gedacht, gehen wir mal in die Dorfkirche, ne? Ein bisschen kühle tanken und so. Und sind da also reingegangen, still, schön kühl, war wunderbar. Und nun war das so eine Bauernkirche, ne? Also nicht so, wie man sich katholisch, so prunkvoll, so gar nicht. Es war schlicht und schlichter Altar mit so einem Holzaltar, ne? So dreiflügeliger Holzaltar, ja, geschnitzt. Und ich gucke mir den an und sage, was stimmt hier nicht? Ja, irgendwas ist da unrund an der Sache. Es war so die Krippenszene, ja, also die im Stall von Bethlehem, so diese Szene und auf der einen Tafel die Hirten, ja, die sich dann zur Mitte so hin anbetend neigten. Auf der anderen Seite die Könige, ja auch, so neigten sich so zur Mitte hin. In der Mitte die Engel, ja, so um Maria und Josef, die also auch so in die Mitte blickten und der Schauer, der wurde also direkt in die Mitte so reingeleitet. In der Mitte war nichts. War ein Loch. Wie kommt denn das? Da war keine Krippe, da war kein Jesus, nichts, aber es war leer. Ich habe mir dann später sagen lassen, dass es im 30-jährigen Krieg eine Gewehrkugel eingeschlagen hat, das rausgebrochen. Alles stimmte, aber die Mitte war leer. Das ist schwierig, ja, wenn man alles stimmt, aber in der Mitte ist da nichts. Ja, das Drumherum ist in Ordnung, aber das Entscheidende, die Mitte, der Sinn fehlt. Ja, das ist wie bei so einem Auto. Ja, das steht da, glänzt, riecht gut. Wenn kein Benzin im Tank ist, nützt es einem nichts. Und unser Leben ist dann gewisserweise vergleichbar damit. Ja, wir brauchen eine Mitte, wir brauchen ein Zentrum, damit das sinnvoll ist oder damit es sinnvoll wird. Ja, es gibt ja verschiedene Erklärungen, was unser Leben sinnvoll macht. Man hört ja eine Menge, wenn man mal so in die Social Medias reinhört oder ins Blätterrauschen. Und ich würde nicht wundern, dass die Bibel dazu eine Meinung hat. Was kann die Mitte unseres Lebens sein oder werden? Und ich möchte mit euch gern mal einen Vers anschauen, in dem der Apostel Johannes dazu was sagt. Wer seine Bibel dabei hat, kann es gern mit aufschlagen. Im ersten Brief des Johannes, der Kapitel 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ist nicht lang, lässt sich gut merken. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Sich das mal so zu Gemüte führt, diesen Vers, dann ist das so für einen modernen Menschen, die wir ja sind, mit denen wir umzugehen haben, und sonst ist das eine ziemliche steile Behauptung. Da wird mancher sagen, wie kann man sowas sagen? Johannes hat sicher Gründe gehabt, aus seiner Sicht, ja, das so zu sagen. Für uns klingt das doch heute fast intolerant, oder? Nur das geht. wenn man sich dann so mit Menschen unterhält, ja, auf Arbeit, in der Nachbarschaft, Familie vielleicht, die jetzt keine Christen sind, dann kann man das schon mal hören, wenn man sowas sagt. Ne? Nur Jesus gibt uns Sinn. Das ist doch intolerant. Kann man doch heute nicht mehr sagen. Selbst in der modernen Übertragung der Hoffnung für alle klingt das nicht freundlicher. Wer also mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer aber keine Gemeinschaft mit dem Sohn hat, der hat auch das Leben nicht. Muss man fragen, wie meint das Johannes? Und kann das was für unser Leben auch bedeuten, werden, ja, etwas helfen? Was auffällt in dieser Aussage, das sind natürlich die beiden Begriffe Sohn und Leben. Ja, die stehen ja in einer Beziehung zueinander. Ein Korrelativ ist das hier. Ja, das sind die wichtigsten Begriffe. Und die Beziehung zueinander ist wichtig. Dem wollen wir mal nachgehen heute. Und so lasst uns mal kurz über das Leben reden. Da kann sich schon Widerspruch regen, ja, wenn man das Leben so ausschließlich bei Jesus, dem Sohn Gottes, sucht oder gesehen, wenn das dort gesehen wird. Da bestimmt alle schon mal solche Gespräche geführt, jedenfalls die Jesus nachfolgen. Und es ist ja auch so, geht es nicht vielen ganz gut? Wenn wir mit Leuten zu tun haben, denen geht es doch gut. Die haben doch gar nicht das Gefühl, dass ihnen was fehlt. Ohne dass sie sich um Jesus oder um Gott groß kümmern. Und die Frage ist, können Menschen ohne Jesus nicht auch Glück und Zufriedenheit empfinden? Kann man zu ihnen sagen, du bist doch gar nicht zufrieden, du bist doch gar nicht glücklich? Dann werden die sagen, was bildest du dir ein, mir zu sagen? Ich denke, es wäre unrecht, es wäre auch gefährlich, anderen ihre subjektiven Eindrücke abzusprechen. Das ist nicht unsere Aufgabe, irgendwas einzureden. Johannes meint ja nämlich mit dem Leben etwas ganz anderes, als es vielleicht so landläufig gemeint wird. Etwas, das also weit über gutes Essen, befriedigende Arbeit oder harmonische Familie hinausgeht. Wenn ich so die Schriften des Johannes lese, ja, haben wir da das Evangelium, die drei Briefe, die Offenbarung und so, da wird mir immer wieder deutlich, dass Johannes Augenzeuge war. Das klingt da immer so mit. Das fasziniert mich, wenn ich das lese. Johannes war ja Augenzeuge, jemand, der Jesus ganz aus der Nähe erlebt hat. Und am Anfang seines Berichtes über Jesus schreibt er, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Was für ein Wort, oder? Wir haben seine Herrlichkeit geschaut, wir waren dabei, das stand uns vor Augen. Wer will uns das ausreden, dass Jesus was ganz Besonderes war? Und so sind die Jünger ja mit ihm umhergezogen und sie haben dabei gemerkt, dass da mehr ist als bloße Zufriedenheit mit der aktuellen Lebenssituation. Ja, läuft ja, geht ja. Bei Jesus war da mehr zu spüren und zu erleben, als der gängige Begriff von Leben eigentlich meint. Und auch die Menschen damals, die haben das erkannt. Da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Ja, das berichtet Matthäus in seinem Evangelium. Oder auch niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch, bezeugt Johannes Kapitel 7. Die Menschen, die Jesus begegnet sind, haben gemerkt, dass bei ihm etwas anders ist, besser, größer, gewaltiger, aufregender, schöner. Bei Jesus war mehr als das, was man so hat. Und wir lesen von Tausenden, die also Jesus bis in seine stille Zeit hinein nachgefolgt sind, haben ihn gesucht, wo bist du, wir brauchen dich, wir wollen hören von dir. Auch Reiche waren da dabei, ne? Also Leute, die eigentlich alles hatten. Da muss doch was dran gewesen sein, da muss doch ein Unterschied gewesen sein. Und die Jünger, die teilweise auch eigene Unternehmen gehabt haben, ne? Die hatten Fischereibetriebe und so weiter, ne? Eine Zöllnerhütte und so weiter, ja, die haben das aufgegeben, die haben gesagt, da gibt es mehr bei Jesus. Da ist mehr. Wir haben etwas gefunden, das besser ist als das, was wir hatten. Und sie haben es nie bereut. Lesen wir nichts davon, dass sie das jemals bereut hätten. Leben ist eben nicht gleich Leben. Die Frage ist, geht es nur um ein Dahinfristen bis zum Grab? Ich habe mal einen Satz gehört, den fand ich gut, vielleicht kennt ihr ihn auch. Du arbeitest für deine Erholung und erholst dich für deine Arbeit. Das ist mein Leben, oder? Oder kennt ihr die Todesanzeige für ein Pferd? Arbeit war sein Leben. Ja, liest man ja manchmal in der Zeitung. Ne? Das ist nicht das Leben, das Johannes meint und um das es bei Gott geht und das hier in diesem Vers, den wir gelesen haben, auch gemeint ist. Wir haben in der deutschen Sprache da leider ein kleines Defizit. Ja, wir haben für Leben eigentlich nur einen Begriff. Ja, nur das eine Wort Leben. Darunter fällt dann alles, was man dazu zu sagen hat. Ne? Das führt dann zu Missverständnissen. Ich habe letztens von einer Quallenart gehört. Ja, manchmal guckt man sich mal so Dokumentation an. Eine Quallenart, die hat ihr Gehirn nur dazu da, dass sie sich also einen schönen Platz auf einer Koralle sucht. Ja? Dazu braucht sie ihr Gehirn. Und wenn sie das gefunden hat, diese schöne Koralle, dann setzt sie sich da den Rest ihres Lebens fest und verdaut dann ihr Gehirn. Hat mich an manchen Zeitgenossen erinnert. Oh, das ist eine andere Sache. Das Vegetieren dieser Qualle und die Existenz des intelligentesten Menschen wird in unserer Sprache alles unter dem Begriff Leben gesammelt. Kann man alles darunter abspeichern, ne? Leben. Das ist nicht sehr zielführend, finde ich. Und die alten Griechen, die waren da ein bisschen kreativer. Ja, die hatten also zwei Begriffe für Leben. Der eine war Bios, ja, kennen wir als Biologie. Und der zweite ist Zoe, kennen wir als Zoologie. Ja, Bios und Zoe. Bios wird also zumindest bei dem Koine-Griechisch, das wir ja in der Bibel vor uns haben, Bios wird immer dann gebraucht, wenn es um die äußeren Zeichen des Lebens geht, also um Essen, um Trinken, Atmen, Bewegen, der Intellekt, unsere natürliche, unsere physische Existenz, das ist Bios. Zoe, und das steht hier in dem Vers, das gebraucht Johannes hier für Leben, Zoe, das beschreibt darüber hinaus das Lebensprinzip von Geist und Seele und Leib, ja, diese Verbindung zu unserem Schöpfer, ja, diese spirituelle Seite, die geistlichen Dinge wahrzunehmen. Es geht also bei diesem Leben, bei diesem Zoe, nicht nur um die Dinge des täglichen Bedarfs, ja, dass wir satt sind, dass wir irgendwie einen gefüllten Bauch haben und irgendwie unsere Bedürfnisse erfüllt sind, sondern wir haben als Mensch eine Ahnung und auch eine Sehnsucht danach, dass da mehr ist, als physische Bedürfnisse. Nach dem Wort Gottes ist der Mensch eine lebendige Seele. Ja, Gott haucht ihm den Geist, den Ruach ein und dann steht da, er ist eine lebendige Seele. 1. Mose 2, Vers 7. Da ist es mehr als physische Bedürfnisse. Und deshalb sind Menschen auf der Suche nach einem Sinn in ihrem Leben. Letztendlich ist darin die Sehnsucht, aber auch die Fähigkeit ausgedrückt, mit unserem Schöpfer in Beziehung zu treten, auf den wir hin geschaffen sind. Oh, ich bin schon viel weiter, ja. Das will nicht. Das hier wollte ich, ja. Um dieses Leben geht es also Johannes, wenn er davon spricht, dass nur der dieses Leben hat, der den Sohn hat. Und es geht auch um die Frage, ob du dich mit einem natürlichen Leben, mit einem physischen geprägten Leben zufrieden gibst, in dem deine Bedürfnisse erfüllt sind, oder ob es sich nicht lohnt, darüber hinauszugehen und das vollständige Leben, dieses Zoe, das Gott bietet, kennenzulernen, eine Sehnsucht danach zu haben, zu sagen, da brauche ich mehr. Es kann und sollte nicht darum gehen, anderen Menschen ihr subjektives Empfinden von Glück oder Zufriedenheit abzusprechen, ja, haben wir schon gesagt. Aber dieses subjektive Glück oder Zufriedenheit, das hat die Qualle auch, die da ihr Gehirn verdaut. Und das reicht ja wohl nicht. Wenn also Glück und Zufriedenheit nur auf natürliche Dinge wie einen vollen Bauch, gefüllten Portemonnaie oder funktionierender Partnerschaft beruht, dann ist das zu wenig. Die Bibel sagt, das ist zu wenig. Du brauchst mehr. Denn das ist begrenzt, das ist vergänglich, das führt unaufhaltsam zu Krankheit und Tod. Und das ist des Menschen nicht würdig. Es ist des Menschen nicht würdig, sich auf die physischen Dinge zu beschränken. Gott bietet uns da viel mehr an. Ein Leben in Ewigkeit, an seiner Seite, so wie es von Anfang an gedacht war. Wir erinnern uns, Gott schuf Adam als sein Ebenbild, als sein Gegenüber, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist nach wie vor Gottes Ziel, mit uns, mit dir, Und die Frage ist, wie kommen wir jetzt zu diesem Leben? Ich erinnere nochmal an die Aussage von Johannes, die wir gelesen haben, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Dieses Leben ist also nur in Verbindung mit dem Sohn, mit Jesus zu haben. Johannes bezeugt das, er hat es selber erlebt, er ist durch diesen Prozess gegangen. Er hat ja vorher auch ein Leben gehabt, ne? Er war ja Fischer mit seinem Bruder, Jakobus dort, eigenen Betrieb hatten sie, hätte zufrieden sein können. See Genezareth gab genug Fisch her. Aber er hat etwas anderes gefunden, etwas, was darüber hinausging. Und weil es immer wieder Menschen gibt, die damals und heute auch, die behaupten, etwas anderes, dass man nicht mehr braucht, oder dass man etwas anderes braucht als Jesus. Ja, Kirchenzugehörigkeit, Gebote halten, irgendwelche religiösen Übungen, sind da die Favoriten. All das spielt nach Gottes Wort jedenfalls keine Rolle. Keine Rolle. Es geht allein um eine Lebensverbindung mit Jesus. Es geht allein um eine Lebensverbindung mit Jesus. Wir müssen da bei der Lebensberatung auch auf den Richtigen hören. Ja, wer sagt uns richtig? Es gibt ja ganz viele Stimmen, die das sagen. Wenn du glücklich sein willst, dann musst du dieses tun, jenes kaufen und so weiter. Wir brauchen ja bloß mal an die großen Werbetafeln an den Straßen zu gucken. Auf wen hören wir da? Ich habe ein Beispiel, also wir haben ja jetzt wieder Urlaubszeit und stellt euch mal vor, ihr seid da im Wald spazieren, kleine Runde drehen, Gebiet kennt ihr nicht und ihr verlauft euch da mitten im Wald. Alles sieht gleich aus, die Bäume und so, also eine Fichtenschonung da hat oder was. Und man läuft und läuft und kommt nicht an, hat den Eindruck, ihr war schon mal im Kreis gelaufen. Wen frage ich da? Da kommt ein anderer Wanderer des Wegs. Und er sagt, können Sie mir denn sagen, wo es hier zur Stadt geht? Wo komme ich denn wieder raus aus dem Wald? Sagt er, da lang. Ne? Man fragt lieber nochmal nach, sind Sie sich ganz sicher? Oder nö, das nicht, aber ich habe ein gutes Gefühl. Das wird nicht reichen, oder? Den Tipp kannst du voll in die Tonne treten. Wenn du jemanden fragst, der bloß nicht Bescheid weiß. Wen fragt man da am besten? Schön ist, wenn man einen Förster trifft, oder? Da denkt man, der kennt sich aus und der kann ihm sagen, okay, das ist der Weg, den kannst du gehen, da kommst du doch an. In Bezug auf unser Leben brauchen wir auch nicht auf die ganzen selbsternannten Experten hören, die da so Land ein, Land auf, also uns da beraten wollen, die auch keine Ahnung haben, sondern wir haben Gottes Wort. Wir haben das, was der Herr, der uns gemacht hat, uns sagen will. Und das ist wichtig zu hören. Darauf wollen wir uns auslassen, einlassen, einlassen natürlich. Und dieses Wort, das sagt uns, und ich zähle mal drei Dinge auf, die heute wichtig sind, sagt uns natürlich viel mehr. Das erste ist, wo Gottes Wort sagt uns, dass Gott uns liebt. Amen. Ja? Gottes Wort sagt, Gott liebt uns. Das ist verlässlich. Darauf können wir bauen. Er hat uns geschaffen. Er möchte mit uns zusammen sein. Das ist sein erklärter Wille nach seinem Wort. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Toll, oder? Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man in den Spiegel guckt. Aber er sagt das. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Leider ist es so, dass wir durch unsere Schuld so getrennt sind von ihm, dass wir ihn gar nicht mehr richtig erkennen können. Dass wir gar nicht sehen können, wie gut das für uns ist. Ja? Also nicht Gott hat sich von uns getrennt, weil wir so schlecht wären, sondern wir haben uns ja von Gott getrennt, weil wir gesagt haben, also ich will mein Leben selber in der Hand haben. Das ist auch eine Wahrheit, die Bibel uns sagt. Das zweite ist, deshalb hat Gott uns seinen eigenen Sohn gesandt. Das sagt uns Gottes Wort. Ich sende euch meinen Sohn, an dem ihr erkennt, wer ich bin. Seine Liebe, seine Güte, seine Gnade, seine Sanftmut. Und damit dieser Sohn uns wieder zum Vater zurückführen kann. An Jesus erkennen wir die Liebe und die Zuwendung Gottes. Und er sagt uns das Wort Gottes, wir können wieder zu Gott zurückkommen, denn der Sohn nimmt unsere Schuld auf sich. Was ist das für eine Chance? Ja, wir sind das manchmal so gewohnt, also die schon viele Jahre Christen sind. Ne? Und dann, ja, das stimmt ja alles. Aber wenn man sich dem mal wieder so aussetzt, also ich habe solchen Mist gebaut. Ich habe Leute verletzt, gekränkt. Ich habe vielleicht dies oder jenes getan. Und ich muss es nicht alleine tragen, sondern ich kann zu Jesus gehen und sagen, Herr, du nimmst das von mir, von meiner Seele. Was für ein Privileg, oder? Das sagt die Bibel uns. Deswegen ging Jesus ans Kreuz. Und in der Auferstehung hat Gott sein Ja dazu gesagt. Er sagt, ja, ich nehme das an und gebe neues Leben. Die Frage ist, wie betrifft mich das persönlich? Und auch da sagt die Bibel was dazu. Indem wir dieses neue Leben haben können, wenn wir akzeptieren, dass Jesus für unsere persönliche Schuld sterben musste. Das ist eine Sache, dass ich dazu stehen muss. Und ja, meine Schuld ist so groß, dass es den Tod Jesu benötigt hat. Das ist ja heute in der modernen Theologie ziemlich bestritten. Aber nach wie vor sagt die Bibel, deine Schuld in deinem Leben ist durch nichts anderes auszulöschen, als dadurch, dass der Sohn Gottes sterben musste. Und dazu muss man erstmal stehen. Ja, dieses Bild von sich selber muss man erstmal zulassen. Das tut ja weh. Ich bin gar nicht der gute Kerl, für den ich mich immer gehalten habe. Ich bin eigentlich jemand, der den Tod verdient hat. Wie bereit bin ich dafür? Aber das sagt die Bibel dazu. Aber Jesus nimmt diese Schuld auf sich, gibt sein Leben dafür, er bezahlt für diese Schuld, macht uns wieder fähig, mit Gott, mit dem Vater, mit dem Schöpfer in Verbindung zu kommen, heiligt uns, dass wir mit Gott überhaupt zusammen sein können. Es ist also möglich, so sagt das Wort Gottes uns, von einem rein physisch orientierten Leben, das sich genügt mit der Erfüllung meiner körperlichen Bedürfnisse, zu einem Leben der Fülle zu kommen, was weit darüber hinausgeht, in dem der Gott, der mich geschaffen hat und mir alles gibt, was ich brauche, auch im geistlichen Bereich, und das ist ja wichtig, in dem er die Mitte ist. Er will die Mitte in meinem Leben sein, damit mein Leben erfüllt wird, zu dem Sinn kommt, für das es immer gemacht war. Ich kann versöhnt werden mit Gott, der der Geber des Lebens ist. Und Jesus möchte die Mitte meines Lebens sein und er kann die Mitte meines Lebens sein und ich darf mich neu danach ausrichten. Wenn ich nochmal an den Altar da bei der Dorfkirche bei Kreckling erinnern darf, ja, wo die Krippe fehlte. Ohne sinnvolle Mitte hat auch alle äußere Form keinen Sinn. Unser Leben kann gut aussehen. Wir haben alles, was wir so brauchen. Wenn die Mitte fehlt, ist alles fragwürdig. Wer nur christliche Werte lebt, ohne sich auf den für uns gestorbenen, auferstandenen und kommenden Retter auszurichten, der lebt im Grunde sinnlos, denn nicht die Form macht, sondern die Mitte. Da ist es im Grunde auch nicht wichtig, Jesus auf dem Altar zu haben, sondern muss ihn im Herzen haben. Vielleicht haben das die Christen dort in dem Dorf gewusst und deswegen haben sie das bewusst nicht wieder repariert. Vielleicht kann uns das Bild auch helfen. Wie sieht mein Leben aus? Eine gute Form und nichts drin? Oder ist die Mitte da und alles orientiert sich daran? Wir werden jetzt ein Lied zusammen singen. Mittelpunkt, das passt gut, 357. Ich möchte dann zu Gebet einladen, nach diesem Lied. Das wäre einfach nochmal das klingen lassen, leise oder laut, das ist mir jetzt eigentlich gleich. Dass Christus immer wieder und immer noch die Mitte unseres Lebens ist und wird. Ich weiß, dass ja viele unter uns heute hier ja Christen sind, die ihr Leben ja Jesus mal gegeben haben. Aber ich weiß auch, und dafür gibt es noch Bibelbeispiele und auch im täglichen Leben, dass das manchmal verblassen kann. Es ist ganz wichtig, dass man das erste Mal akzeptiert. Christus, die Mitte meines Lebens, erst dann ist mein Leben vollständig. Aber auch die, die viele Jahre schon Christen sind, das an ihrer Haustür stehen haben, dürfen sich immer mal wieder fragen, ist das denn noch so? Oder hat sich da was verflüchtigt? Ist da was verblasst? Besteht die Form noch, aber die Mitte ist verschwunden? Auch das dürfen wir ja mal nachdenken. Und wir dürfen das im Gebet formulieren, wie gesagt, laut oder leise. Das darf ich euch überlassen. Und es kann dann auch eine Brücke zum Abendmahl sein, dass wir dann miteinander feiern dürfen. Denn genau das feiern wir. Christus für uns gebrochen, der sich hingab, damit wir leben können. Amen.